Hallo und herzlich willkommen bei Sportlycée, der Podcast. Ja, der Sportlycée wird für verschiedene Herausforderungen gestaltet. Das haben wir ja schon an den ersten Episode gesehen, dass ihr mit verschiedenen Akteuren zusammen schafft, auch speziell Service anbieten muss. Und ihr könnt auch dabei, ja, dass die Schüler mit ihrem Sport oft eine längere Zeit im Ausland sind. Und man muss in die Schulhalle natürlich auch adaptieren. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und da gibt es überlegt, wie verschiedene Modelle zu überholen, die was uns passen. Und da gibt es Sportlycée von einem Expert aus Deutschland begleitet. Und mit dem diskutieren wir heute. Wir werden das Konzept auch kennenlernen und dann ist es eben ein Expert aus Deutschland. Dafür werden wir nur auf Deutsch diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich Murat Alpogus. Ja, erste Frage, Sie waren jetzt heute zum ersten Mal in Luxemburg oder waren Sie schon mal hier?
Ich war jetzt schon dreimal in Luxemburg, zweimal, um das Sportlycée zu besuchen und einmal, weil ich es hier wunderschön finde. Übrigens auch die luxemburgische Sprache, die ich sehr gerne lernen würde. Also entschuldige mich schon mal bei allen, die jetzt wegen mir auf Deutsch hören müssen.
Nee, ich wollte fragen, ob du jetzt alles verstanden hast, was ich so gesagt habe.
Leider nicht.
Ah, schade. Aber das soll uns heute nicht im Weg stehen. Zuerst mal, wer ist Murat Alpogus? Also ich weiß, dass du sehr viele verschiedene Sachen machst. Ich frage mich, ob dein Tag 43 Stunden hat vielleicht. Was machst du alles? Stell dich vielleicht einmal kurz selbst vor.
Ja, also mein Name ist Murat Alpogus. Mein Tag hat 24 Stunden, so ist es in Deutschland auch.
Auch nur.
Genau, und da ich zwei kleine Kinder habe, hat er gefühlt manchmal auch nur 12. Ich bin vor allem Lehrer aus Leidenschaft in Deutschland, in Darmstadt, an einer Gesamtschule. Das ist eine Schule in sozial benachteiligter Lage, also mit Kindern, die durchaus gewisse Nachteile haben, oft einen Fluchthintergrund, Schwierigkeiten mit Sprache, und in dem Kontext arbeite ich als Lehrer. Ich mache auch noch mehr als das. Ich bin seit 7 Jahren unterwegs und berate Schulen in ganz Deutschland, jetzt auch in Luxemburg, und begleite Schulen auf dem Weg dahin, Dinge zu verändern, anzupassen und sich weiterzuentwickeln, so dass Schule, sagen wir mal, Antworten findet auf die Fragen unserer Zeit. Weil das ist so mein Thema. Mein Thema ist zeitgemäße Bildung oder wie muss Schule aussehen, um Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Und da versuche ich möglichst auch andere Schulen zu unterstützen und zu begleiten. Aber mein Herz hängt an meiner Schule und meinen Schülerinnen und Schülern.
Aber du gibst auch Vorträge, du schreibst auch Artikel, hast auch ein Buch mit herausgegeben und. Also sehr aktiv. Aber da merkt man dann auch die Leidenschaft des Lehrers, dass man eben auch was positiv verändern will. Und das ist ein Konzept, was wir jetzt besprechen werden. Und zwar heißt es selbstgesteuertes Lernen. Und das hast du auch in deiner Schule dann umgesetzt. Was bedeutet das? Ich denke, man kann sich schon ein bisschen vorstellen, was selbstgesteuertes Lernen bedeutet, aber wie wird das konkret umgesetzt? Also es geht darum, dass die Schüler eben nicht mehr einfach in der Klasse sitzen, 6 Stunden oder 8 Stunden oder wie auch immer, wie lange es dauert, sondern aktiver werden.
Also die Frage ist komplex, ist nicht so einfach zu beantworten. Ich mache es erstmal andersrum, erkläre, warum man sowas überhaupt tun sollte. Nämlich, was wir sehen ist, wir wollen Kinder auf eine Zukunft vorbereiten, die wir nicht kennen. Also wir müssen uns vorstellen, unsere Kinder müssen in Zukunft Probleme lösen, die wir heute noch nicht kennen, mit Mitteln, die wir heute noch nicht haben. Also wie sollen wir das bewerkstelligen? Und meine Antwort darauf ist, nicht nur meine, es gibt auch Forschung dazu, zu diesem Überbegriff 21st Century Skills. Meine Antwort ist, wir müssen aus unseren Kindern extrem gute Lerner machen. Also Lernen ist der Beruf der Zukunft, sagt Professor Schleicher. Das ist der Mann, der die PISA-Studie macht. Das heißt, unsere Schülerinnen und Schüler müssen die Schule verlassen und extrem gut darin sein zu lernen. Und wenn wir das wollen, dass Kinder und Jugendliche in der Lage sind, sich die Welt selbst zu erschließen, ohne dass wir daneben stehen und alles erklären, dann müssen wir ihnen diese Autonomie, diese Freiheit auch schon in der Schule gewähren.
Also es geht nicht darum, dass sie alles wissen, sondern eher lernen, wie man lernt.
Genau, genau. Es geht darum, dass sie selbstständig in der Lage sind, sich die Welt anzueignen, sich Dinge anzueignen, zu lernen, sich zu organisieren, sich selbst zu regulieren. Also wenn in Zeiten von Smartphones ist es nicht einfach, konzentriert eine Stunde länger am Stück etwas zu machen, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Und unsere Idee ist es im Prinzip, genau das zu fördern. Das heißt, weg von einer rezeptiven Haltung, wo Kinder sitzen und zuhören oder auch nicht zuhören, wenn wir ehrlich sind, also ich will eine Schule, in der nicht wir Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, sondern die Kinder, weil die sind es, die etwas lernen müssen. Und das versuchen wir sozusagen konzeptionell zu unterstützen und zu fördern.
Und wie sieht das aus?
Gar nicht so einfach. Also ja. Ich glaube, wenn man will, dass Kinder lernen und junge Menschen, dann gibt es unterschiedliche Wege. Entweder man kann mit Druck und Bestrafung arbeiten.
Das Disziplin. Ist
etwas mit Disziplin, also wirklich sagen, sonst hast du eine schlechte Note, sonst hast du keine Zukunft, sonst fliegst du von der Schule. Das halte ich nicht für zeitgemäß. Und wenn ich ehrlich bin und sehe, wie viele Kinder, wenn wir uns die Studien angucken, aktuell krank werden durch Schule, in frühen Jahren Depressionen haben, glaube ich, wir sollten eher schauen, dass wir unsere Kinder schützen und sie unterstützen und ihnen eher, also eher auf ihre Bedürfnisse achten, denn mit Druck und Stress arbeiten. Was wir machen ist, wir eröffnen ein Feld, wo Kinder vielleicht von sich aus lernen möchten. Das heißt, wir gewähren ihnen zum Beispiel ganz viel Autonomie. Autonomie heißt Wahlfreiheit. Also Kinder an meiner Schule dürfen morgens, wenn sie kommen, selbst entscheiden, ob sie Englisch lernen wollen oder Deutsch oder Mathematik oder ob sie ein Buch lesen wollen oder ob sie malen wollen oder vielleicht auch einfach mal, ob sie gerade mal nichts machen wollen, weil sie einen Moment Ruhe brauchen. Und wir geben ihnen dennoch die Chance, immer ein tolles Angebot zu haben für alles Mögliche. Wer Mathe machen will, da kann Mathe machen. Und zwar so, dass er oder sie Erfolge hat, also es auch schafft. Oder das Gleiche bei Englisch, das Gleiche bei Deutsch. Und wir machen ein schönes Angebot und sagen, schau her, das ist unser Angebot und jetzt darfst du aussuchen, was du machen möchtest. Und das führt, das kann ich schon mal um vorzugreifen sagen, dazu, dass viele Kinder einfach lernen, weil sie lernen wollen. Denn, und das ist mir sehr wichtig, wir tun immer so, als ob Kinder nicht lernen wollen. Und das stimmt einfach nicht. Also da sind wir, wenn wir in die Psychologie gehen, vollkommen klar, jeder Mensch will lernen, außer er hat eine Erkrankung, eine psychische. Und was wir tun ist, Kindern in der Schule, ja, im Prinzip, wir sorgen dafür, dass sie das Lernen verlernen. Wir trainieren es ihnen ab. Und ich denke, Schule muss wieder anders funktionieren, sodass Kinder, die wissbegierig sind und kommen, auch die Chance haben, ihrer Wissbegierde nachzugehen und von sich aus zu lernen, ohne dass wir daneben stehen und permanent antreiben.
Dazu stelle ich nachher noch eine Frage, aber einfach mal konkret, wie sieht dann der Tagesablauf aus? Weil man sich das hier schwer vorstellen kann, die Schüler kommen einfach so in die Schule und dann entscheiden sie, was sie machen. Das heißt, gibt es einen großen, keine Ahnung, Raum, wo die Schüler alle sehen, da sind die Schüler schon in Klassen irgendwie aufgeteilt, aber jeder ist eigenständig. Wie sieht genau der Tagesablauf aus?
Ja, also vielleicht vorneweg, und das ist immer so eine Fehlvorstellung, man glaubt immer nur, weil so ein Unterricht etwas freier gestaltet ist, wäre er unstrukturiert oder chaotisch. Also so eine Art von Lernen, wie ich sie beschreibe, braucht sehr viel mehr Struktur, braucht sehr viel mehr Übersicht, sehr viel klare Regeln, als es ein normaler Unterricht braucht. Und die gibt es auch bei uns. Es gibt Gruppen von Kindern, ich würde sie jetzt nicht Klassen nennen, das heißt bei uns Stammgruppen, aber die werden nicht in diesen Gruppen unterrichtet. Sie sind aber in diesen Gruppen gefasst und einer Lehrkraft zugeordnet, die für sie verantwortlich ist erstmal. So insgesamt, um den Überblick zu behalten und diese Kinder ganzheitlich im Lernen zu begleiten. Also wenn ich 15 Kinder begleite, dann weiß ich alles über sie. Ich weiß, was sie in Deutsch machen, Englisch und Mathematik. Ich weiß, wie ihre Geschwister heißen. Ich weiß, wo sie wohnen. Ich kenne ihre Eltern und so weiter. Und ich besuche sie auch zu Hause. Das ist ein Teil dieser Idee, so zu lernen. Eine enge Begleitung der Kinder. Und dann, jetzt zur konkreten Umsetzung. Wenn die Kinder zu uns an die Schule kommen, gibt es für gewöhnlich einen gemeinsamen Morgenkreis. Dann sitzen die Kinder dort, ich dort. Und wir planen gemeinsam. Was steht heute an? Was für wichtige Termine gibt es, was gilt es zu beachten und was will ich lernen? Und dann wird geplant. Und dann sagt das eine Kind vielleicht, ich will heute in Englisch diese grammatikalische Form lernen, die fällt mir noch schwer. Und das nächste Kind sagt, ja, aber ich bin in Mathe gerade bei diesem Thema, da möchte ich lernen, wie man Brüche kürzt, zum Beispiel. Und dann, wenn sie geplant haben, gehen sie auseinander. Und zwar gehen sie in die Räume, wo sie lernen. Wir haben einen Mathe-Raum, wir haben einen Englisch-Raum, wir haben einen Deutsch-Raum, wir haben ein Lernbüro, das ist ein Ort der Ruhe, wo nicht geredet werden darf, für Kinder, die einfach mal alleine in Ruhe lernen wollen. Und die Kids gehen dann dorthin und arbeiten passgenau an dem Punkt, an dem sie gerade stehen.
Und da ist dann auch ein Fachlehrer, der dann helfen kann, wenn es Probleme gibt.
So ist es.
Okay. Und gibt es auch Programme, dass man sagt, in einem Schuljahr muss man trotzdem die und die Inhalte irgendwie trotzdem abarbeiten oder gibt es da auch viele Freiheiten?
Auch in Deutschland haben wir Programme, bei uns heißt das Curricula, also verschiedene Fachcurricula. Und das sind normative Vorgaben, also erstmal gesetzliche Vorgaben, die wir einzuhalten haben. Jetzt ist es aber so, ich möchte das jetzt ein bisschen lerntheoretisch erklären. Unser Konzept nennt sich Lernen im eigenen Tempo. Das ist eigentlich ziemlich lustig, weil alle finden das besonders. Und dann erkläre ich immer, es gibt nichts anderes als Lernen im eigenen Tempo. Erkennt man ganz schnell an sich selbst. Man kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt Dinge doppelt so schnell verstehen und dann versteht man sie doppelt so schnell. So funktioniert Lernen nicht. Man lernt sie exakt in dem Tempo, in dem man sie lernen kann. Und was wir machen ist, wir durchbrechen diese Idee zu sagen, wir haben ein Programm, es gibt in Mathematik 6 Themen, also mache ich 6 Themen. Denn, und das ist das, was real in Schule passiert, wir nehmen Kinder, die, sagen wir mal, Addition und Subtraktion lernen, Plus- und Minusrechnen. Und wir machen das dann merken wir, oh, die Zeit geht mir aus. Dann habe ich Kinder vor mir sitzen, die verstehen das nicht. Und dann soll ich sagen, ach, das tut mir leid, du verstehst das leider nicht, aber die Zeit reicht nicht, wir gehen zum nächsten Thema. Du brauchst für das nächste Thema Plus und Minus. Du hast aber nicht verstanden, aber wir haben keine Zeit mehr dafür, weiter geht's. Also was wir tun ist, wir huschen durch 6 Themen und die Kinder lernen nichts davon richtig. Was ganz spannend ist, ist, es gibt eine Schule in Deutschland, die Alemannenschule, die hat einen deutschen Schulpreis gewonnen. Und die arbeiten auch mit so einem Konzept, lernen im eigenen Tempo, und die wurden evaluiert. Und zwar gab es einen landesweiten standardisierten Test in Mathematik und die Lehrer hatten Panik, weil die hatten etwas getan. Der Test war in der 8. Klasse und die haben zu mir gesagt, Murat, wir haben die in ihrem Tempo arbeiten lassen. Jetzt gibt es Kinder, die haben die Sachen in Mathe zum Teil noch nie gemacht, die sie brauchen für diesen Test. Also wie werden wir dort abschneiden? Werden wir an der Stelle vielleicht rausfinden, dass wir zu schlecht sind im Vergleich? Und dann haben sie den Test gemacht, sie wurden ausgewertet und die Ergebnisse waren überragend. Viel besser als in Vergleichsschulen. Und dann haben sie natürlich überlegt, woran kann das liegen? Und die Erkenntnis ist so banal wie augenöffnend. 7 Jahre Mathematik zu verstehen, ist besser als 9 Jahre Mathematik zu haben. Und das muss man sich mal wieder klar machen. Was bringt mir ein Programm mit 6 Themen, von denen die Kinder bestenfalls 3 verstehen? Da mache ich doch lieber 4. Und bei den 4 kann ich aber gesichert sagen, das haben sie verstanden. Und das ist unsere Idee. Wir machen ein Angebot, wir bieten alles an, was unser Curriculum vorschreibt, und viele Kinder schaffen das auch. Und bei denen, die es nicht schaffen, wollen wir aber, dass sie dann vielleicht weniger schaffen, aber das müssen sie dann wirklich verstanden haben und nicht nur mal gehört und dann wieder vergessen.
Wie stellt ihr denn sicher, dass sie das verstanden haben? Gibt es trotzdem eine Art von Evaluation? Ich glaube, es sind so Könnensbeweise, nennt man das.
Ne? Genau. Wir schreiben keine Klassenarbeiten mehr oder Evaluationen. Das sind sind so klassische Klassenarbeiten, sondern wir haben Könnensbeweise. Die sind nicht so radikal anders, aber sie sind kleiner und viel mehr. Also man muss sich vorstellen, in Deutschland würde man in einem Schuljahr in Mathematik 5 Klassenarbeiten schreiben. Wir schreiben in Mathematik, je nach Leistungsstärke des Kindes, 25 bis 30 Tests. Aber kleinschrittiger und das ist, glaube ich, das Entscheidende, die Kinder bestimmen, wann sie schreiben. Nämlich dann, wenn sie etwas können. Was bringt es mir denn, wenn ich die Leistung eines Kindes in Mathematik in einem Thema messen will und das Kind hat es noch nicht verstanden? Also das brauche ich nicht messen, da weiß ich schon, was rauskommen wird. Das ist Makulatur. Das ist ja dann macht man das ja um des Testens willen, aber nicht um des Lernens willen. Wir sagen, du arbeitest an einem Thema so lange, wie du brauchst, und wenn du soweit bist, sagst du, ich bin soweit, und dann darfst du uns beweisen, dass du es kannst. Und das ist hochspannend, denn du musst dir vorstellen, wir haben Kinder, die kommen in die 5. Klasse und die sehen das erste Thema und dafür sind sicherlich 6-7 Wochen vorgesehen im Unterricht. Dann sagen die, ich kann das eigentlich schon. Dann sagen wir, ach ja, zeig uns das mal, hier sind die Aufgaben. Und dann machen die das und dann sagen wir, das stimmt, das hast du geschafft. Kannst du das auch noch schwerer? Ah, kannst du auch noch schwerer? Kannst du auch? Super, erstes Thema abgeschlossen. Und das passiert real, dass Kinder, die in einer normalen Schule 7 Wochen lang sich so etwas anhören mussten, bei uns an einem Tag zeigen, dass sie schon können und zum zweiten Thema wechseln. Deswegen haben wir auch Kinder, die nach einem halben Schuljahr schon das gesamte Schuljahr in einem Fach abgeschlossen haben. Einfach, weil die Erkenntnis ist, dass Schule Kinder ganz häufig auch einfach bremst vor guten Leistungen. Und in dem Moment, wo man diesen Gleichschritt abschafft und öffnet, gibt es Kinder, die unglaubliche akademische Leistungen zeigen.
Und wenn sie den Könnensbeweis nicht schaffen, dann müssen sie das nochmal überarbeiten.
Dann passiert Schlimmes, nämlich gar nichts. Und das ist auch wichtig, wir nennen das eine positive Fehlerkultur oder Scheiternsräume schaffen. Kinder müssen scheitern dürfen. Ich habe 2 kleine Jungs und ich frage doch heute nicht mehr, wie oft sie hingefallen sind. Ich bin einfach nur froh, dass sie laufen können. Und genau das Prinzip will ich auch in Schule haben. Wenn Kinder etwas nicht schaffen, dann geht es doch nicht darum, sich selbst zu geißeln und traurig zu sein und an sich zweifeln. Dann sagen wir, das ist Mindset, wir sagen dann, das kannst du noch nicht. Nicht schlimm. Wir schauen uns an, wir üben es, dann probierst du es nochmal und dann wirst du es schaffen. Und das Entscheidende ist, dass du es nicht geschafft hast, hat keine negative Konsequenz. Du hast es probiert, du bist gescheitert, so what? Nochmal, du schaffst es und dann geht's weiter.
Du sprichst immer von Kindern. Habt ihr das auch schon mit Jugendlichen durchgeführt oder seid ihr noch nicht da angekommen? Weil wir hier im Sportlich sind dann eher von Jugendlichen in einem, sage ich mal, komplizierten Alter reden. Das spielt ja auch mit.
Ja, sagen wir mal, da spielt der Papa in mir eine Rolle. Es sind bei uns auch Jugendliche. Ich nenne sie Kinder, weil ich sie natürlich jetzt aber klein auf begleite und sicherlich auch eine und das bringt es auch mit sich, so mit Kindern zu arbeiten. Ich habe eine ungewöhnlich enge emotionale Bindung zu den Kindern aufgebaut, wie auch meine Kolleginnen und Kollegen. Denn in dem Moment, wo man Kindern auf Augenhöhe begegnet, so mit ihnen arbeitet, passieren Dinge in der Beziehung, die wir vorher nicht hatten. Denn was man sagen muss, ist, Schule traditionell streng hierarchisch gedacht, schafft eine gewisse Distanz zwischen Lernenden und Lehrenden. Und die wird häufig auch als positiv angesehen. Tatsächlich muss ich sagen, und das ist auch gut belegt, Lernen geschieht auch ganz stark über Beziehungen. Und wenn diese Beziehungskomponente gestärkt wird, wird auch das Lernen gestärkt. Und das ist das, was bei uns passiert. Aber wir arbeiten auch mit Jugendlichen, wir arbeiten auch mit pubertierenden Jugendlichen und das ist unglaublich anstrengend. Also auch das kennen wir. Und es ist mir auch wichtig an dem Punkt, dass es jetzt nicht ein falsches Bild gibt. Also wir sind weit weg davon, dass bei uns alles perfekt laufen würde. Es ist immer noch eine Schule, wo es Kinder gibt, die keine Lust auf Schule haben.
Ja, das würde ich jetzt fragen, weil ich bin auch mit Jugendlichen zu tun habe, die auch in der Pubertät sind und nicht sehr motiviert sind. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man jeden Jugendlichen motiviert bekommt, dann auch zu lernen. Wie geht man dann damit um? Weil sie müssen ja trotzdem irgendwie in der Schule was leisten und man hat dann, man will ja keinen Druck aufbauen, aber muss ja aber irgendwann ein bisschen. Ne?
Ich würde sagen, man darf nicht so in Maximen denken. Also wenn ich sage, wir bauen nie Druck auf, dann stimmt das einfach nicht. Weil es gibt nicht das Konzept bei uns, weil es auch nicht das Kind gibt. Also das Konzept bietet uns die Möglichkeit, dass wir eben ganz viele individuelle Konzepte fahren und für jedes Kind individuelle Maßnahmen ergreifen und entscheiden. Da gibt es das eine Kind, das lernt frei und zwanglos wundervoll. Da würden wir nie Grenzen setzen. Das Kind darf, wohin es will, gehen, darf, was es will, machen, weil wir sehen, die Leistung passen, das Kind ist glücklich. Es gibt aber auch Kinder, die können das in der Form nicht. Die können nicht, also muss dir vorstellen, manche Kinder dürfen ganz frei entscheiden, was sie machen. Andere Kinder werden damit vollkommen überfordert. Die kriegen von uns einen Stundenplan, da steht exakt drin, was sie machen müssen. Da steht, du machst in der ersten Stunde Englisch, in der zweiten Stunde Mathematik, in der dritten Stunde Deutsch und du musst sogar in dem Raum sitzen bei der Lehrkraft. Während ein anderes Kind gesagt kriegt, du darfst den ganzen Tag sitzen, wo du willst und machen, was du willst. Und ich glaube, das ist Schule, so wie es sein müsste. Denn Schule ist ja nicht, es gibt ja nie ein Konzept für Kinder. Wir müssen eher einen Rahmen schaffen, wo wir der Individualität aller Kinder gerecht werden. Und das heißt sozusagen diese gesamte Bandbreite.
Das würde ich gerade sagen. Also es klingt so, dass wirklich jeder Schüler individuell irgendwie beraten wird, individuell einen Plan bekommt und man schon den Schüler dann wirklich gut kennenlernen muss, um zu verstehen, wie man den am besten beraten kann. Du hast auch gesagt, dass die Schüler dann morgens kommen und dann auch entscheiden, was sie lernen wollen. Und da bin ich auch wieder mal bei meinen Jugendlichen. Manchmal denke ich, dass sie vielleicht noch nicht verstehen, was vielleicht wichtig ist für sie oder was sie vielleicht später einmal brauchen. Und das ist ja auch vielleicht ein Risiko, dass sie dann nur das lernen, was sie vielleicht gut können, was für sie einfach ist und was in dem Moment vielleicht relevant ist, aber vielleicht später irgendwann mal wichtig wäre. Wie steuert man dem entgegen?
Also so ganz beliebig ist bei uns natürlich nicht. Wir sind, genau wie das Sportlycée, eine allgemeinbildende staatliche Schule. Das heißt, es ist nicht beliebig, was gelernt wird. Unser Angebot richtet sich nach unserem Curriculum. Das sind die Inhalte, die gelernt werden müssen, die angeblich relevant sind für die Zukunft. Ich glaube schon, das ist eine offene Kritik und ich glaube, die könnte man auch auf Luxemburg erweitern. Ich glaube, nur weil es Ministerien gibt, die Programme erstellen, heißt das nicht, dass die über jeden Zweifel erhaben sind. Das sind sie nämlich nicht. Und ich kenne auch die Programme in Luxemburg, da sollte man sehr kritisch drauf schauen. Ich glaube, die haben eine Überarbeitung verdient. Dennoch glaube ich, als Schule muss man natürlich ein Angebot bestimmen, was irgendwo relevant ist. Relevant für die Kinder, relevant für die Gesellschaft, das ist vollkommen klar. Und dann muss man Kinder dabei begleiten, wie sie entscheiden. Das geht nicht von Tag 1 einfach mal so. Niemand hat von Grund auf einfach mal gelernt, mündig und perfekt zu wissen, das sind meine Lernbedürfnisse. Wir machen das so, dass wir Kindern am Anfang des Schuljahres einen Überblick geben über das gesamte Schuljahr. Also die sehen, das ist das, was du in Mathematik, in Englisch und in Deutsch machen kannst. Und da haben wir verschiedene Stufen definiert. Also es gibt für alle Fächer drei verschiedene Stufen. Wir nennen das E1, E2 und E3. Einstiegsstandard, Erweiterungsstandard, Expertinnenstandard. Und was wir den Kindern sagen, ist der Einstiegsstandard, also das unterste Niveau in den drei Fächern, ist das absolute Minimum, was alle Kinder bei uns machen müssen. Und dann gibt es aber bei uns unterschiedliche Schulabschlüsse, die mit dem niedrigsten Abschluss in Deutschland, mit dem Hauptschulabschluss zufrieden sind, die können immer auf diesem unteren Niveau bleiben. Wenn man aber weitergehen will, wenn man das Abitur machen will, also auch später studieren möchte, dann muss man die Themen weitestgehend auch immer auf der höchsten Niveaustufe bearbeiten. Aber da differenzieren wir eben nach den Bedürfnissen und auch nach den Fähigkeiten der Kinder, weil nicht alle Kinder können dasselbe leisten. Und dieser Rahmen ist von uns ganz klar abgesteckt und wir kontrollieren das auch immer wieder über diese Könnensbeweise. Das ist unsere Form der Diagnose. Darüber sehen wir exakt, wie der Lernfortschritt jedes einzelnen Kindes ist. Das haben wir auch digital und wir haben jedes Kind im Blick. Soll heißen, das muss man sich immer wieder bewusst machen, Man könnte mich im Schlaf wecken und mich nach meinen Schülerinnen fragen und ich könnte zu jedem aus dem Kopf sagen, wo die in Deutsch, Englisch und Mathematik stehen, obwohl ich sie nur in Englisch unterrichte.
Also das klingt alles auch anstrengend für die Lehrer trotzdem, wenn ich das höre und jetzt auf, wie aktuell die Schule auch bei uns funktioniert und auf meinen Alltag, denke ich mir, oh mein Gott, das würde so viel Energie kosten, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Gibt es auch Lehrer, die vielleicht schon aufgegeben haben mit dem Modell, die gesagt haben, das kriege ich nicht hin oder ist es anders? Das Lachen, das deutet auf eine interessante Antwort hin.
Also wir als Kollegium haben uns entschieden, dass wir nie wieder anders unterrichten werden,
okay,
weil alles andere uns viel zu anstrengend wäre. Das ist nämlich das genaue Gegenteil und ich glaube, das ist etwas, das unterschätzt man. Wir haben ein Setting geschaffen, in dem die Kinder kommen und von sich aus lernen. Das heißt, mein Job ist es, den ganzen Tag Einzelgespräche mit Kindern zu führen. Ich stehe nicht mehr vorne und sage, sei du ruhig, mach du dies, mach du das. Sie kommen, sie setzen sich hin, sie arbeiten in den Aufgaben und ich gehe hin und unterstütze sie. Es ist sowas von entspannt, sehr viel entspannter als das, was ich vorher im traditionellen Schulsystem erlebt habe. Weil ich plötzlich viel mehr Zeit habe für einzelne Kinder, weil ich ihnen viel besser auf Augenhöhe begegnen kann, weil ich viel weniger Machtkämpfe habe, viel weniger Kinder zwingen muss, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Ich will das gerne, es ist sehr anekdotisch, aber ich will es gerne anhand von Beispielen verdeutlichen. Ich kam eines Tages zum Unterricht, ich hatte nicht zur ersten Stunde, nicht von Beginn an Unterricht und kam in die Räume und habe die Kollegen gesucht, die da arbeitet, hab erst niemanden gefunden, dann habe ich meine Kollegin entdeckt, habe gesagt, du bist heute hier in den Räumen, sagt sie, nee, ich habe noch frei, du bist doch hier, sage ich, nee, ich habe frei. Und dann schauen wir, ist niemand da. Und dann sind wir so Schulleitung und ich sage, oh nein, wir haben vergessen, eine Vertretungslehrkraft einzusetzen, weil der Kollege ist krank. Dann sind wir wieder hoch und die Kinder saßen, haben gelernt. Die haben nicht gemerkt, dass kein Lehrer da ist. Und das ist der Effekt, den man erzielt, wenn man ein Setting schafft.
Das wird definitiv in meiner Klasse nicht passieren. Da wäre dann das Handy draußen und sie würden im Handy spielen.
Das sagst du, ich wette dagegen, sofort.
Oh.
Denn ich komme von einer Schule mit Kindern, die wirklich extrem bildungsfern sind. Also nur um dir ein Gefühl zu geben, ich weiß nicht, ob man das im Luxemburgischen, ob man das gut übersetzen könnte. Wir haben mit 66 Kindern angefangen, von denen lediglich ein Kind die Gymnasialempfehlung hatte und 22 haben einen Förderbedarf mitgebracht, also eine Beeinträchtigung. Unsere Kinder haben zu weit über 90% einen Migrationshintergrund, was in Luxemburg sicherlich nicht so besonders ist, weil hier viele Menschen natürlich migriert sind. Bei uns durchaus speziell und vor allem sozioökonomischen Status, der wirklich sehr bildungsfern ist. Unsere Kinder hätten im Klassenunterricht auch immer das Handy rausgeholt. Aber in diesem Kontext, das funktioniert anders. Sie warten nicht auf eine Lehrkraft, weil das bei uns nicht üblich ist. Sie wissen auch, wenn sie nicht lernen, dann passiert auch nichts. Sie bleiben bei dem Thema, sie müssen noch nie eine Arbeit schreiben, aber sie haben keinerlei Fortschritt. Das heißt, es liegt im Interesse der Kinder, etwas zu tun und das machen sie dann auch.
Wie geht ihr denn mit dem Handy um? Dürfen Sie das Handy benutzen oder nicht? Oder wie ist da die Politik in der Schule?
Sie entwickelt sich. Also ich lehne Verbote ab. Ich glaube, Verbotskulturen sind alles andere als pädagogisch. Denn wir wollen auf der einen Seite, dass unsere Kinder mündig sind und mündig mit so einem Smartphone umgehen und dann verbieten wir es in Schule. Also wir sagen, du darfst es nie benutzen, ich werde dich nie darin begleiten zu lernen, wie man es benutzt, aber ich erwarte, dass du es später gut benutzt. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich bin für ein radikales Erlauben von Handys in Schule, um dann die Regeln gemeinsam zu erarbeiten und auszuhandeln. Ich gebe aber auch zu, das ist manchmal nicht so einfach, es so zu machen. Wir haben am Anfang eine sehr lockere Regelung gehabt, die hat uns häufig überfordert, weil es zu viel Verhandlungen gab mit den Kindern. Inzwischen haben wir aber immer noch kein Verbot. Also wir waren die erste Schule bei uns in der Region, die ein offenes WLAN hatte für alle Kinder. Die konnten mit ihrem Privathandy sofort ins WLAN. Und bei uns haben auch inzwischen alle Kinder ein Tablet, ein eigenes, mit dem sie arbeiten können. Was wir beim Handy machen, ist, wir sagen, es gibt bestimmte Bereiche, da dürfen sie das in den Pausen explizit benutzen, so Handyinseln. Und da sind aber auch Menschen, die sie begleiten. Aber es gibt auch Zeiten, da dürfen sie es nicht benutzen, da ist es unsichtbar. Das müssen wir einfach ein Stück weit auch machen, weil die Kinder haben ein Tablet und das reicht auch häufig zum Lernen.
Ja. Ich als Lehrerin auch, ich habe mich ja auch informiert, auch Videos geschaut und mein Gedanke war, ich weiß nicht, ob mir der Beruf dann so noch Spaß machen würde, weil diese Klassendynamik nicht mehr da ist. Und für mich, ich bin auch sehr gerne Lehrerin und das Arbeiten im Team und alles, was im Klassenraum passiert, das Lachen und das alles, auch das Streiten, das Nerven, alles. Irgendwie denke ich mir jetzt, das würde mir fehlen, wenn das nicht mehr wäre, weil Ich denke, es kann man schwer irgendjemand, der nicht Lehrer ist, erklären, was da alles passiert, aber auch Schönes, was da passiert. Und davon lebe ich, weil das Korrigieren zu Hause und Vorbereiten ist ja, sage ich mal, das, was man in Kauf nimmt, um dann Spaß zu haben im Klassensaal. Und das ist ja dann weg. Wie bekommt man denn Spaß noch hin?
Du kriegst wieder eine mehrdimensionale Antwort. Ich überlege jetzt, ob ich mit dem netten oder mit dem weniger netten anfange.
Oh. Weniger nett, bitte.
Ich fang mit dem weniger netten an. Schulen wurden nicht für Lehrerinnen und Lehrer gebaut.
Ah, die müssen auch Spaß haben, den Beruf zu machen.
Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass es den Kindern gut geht. Und wenn es uns gar keinen Spaß macht und das Beste für die Kinder ist, wir werden gut genug dafür bezahlt, um genau das zu machen. Denn, und das müssen wir auch mal ganz realistisch sehen, nicht jeder kann in seinen Beruf gehen und sagen, ich mache es so, wie es mir Spaß macht, sondern ich muss es so machen, wie es vielleicht die Firma vorgibt. Das will ich nicht mal. Ich sage nicht, die Schulleitung sollte es vorgeben. Ich sage aber, wir müssen das machen, was für die Kinder Sinn macht. Und das spielt es primär keine Rolle, ob es uns Spaß macht. Aber ich fühle total mit dir, weil ich bin auch so ein Lehrer. Ich liebe es, mit Gruppen zu arbeiten. Ich bin gerne vor Gruppen und ich war es immer. Ich glaube aber, in dem, was du erzählst, ich hoffe, ich trete dir nicht so nah, da steckt ganz viel Verklärtheit drin, weil wir Klassen verklären. Wir halten sie für etwas sehr viel Besseres, als sie eigentlich sind. Wenn wir uns das wissenschaftlich angucken, sehen wir relativ schnell, hinter der Idee einer Klasse steckt keinerlei pädagogische Überlegung. Also es gibt kein pädagogisches Argument dafür. Mhm. Es gibt ein organisatorisches, weil Schulen lieben es zu sagen, es gibt eine feste Gruppe, die in einen festen Raum geht mit einer festen Lehrkraft. Nichts ist einfacher zu planen. Das ist übrigens Kasernendenken, daher kommt das. Wenn wir aber rein pädagogisch überlegen, welche Bedürfnisse haben Menschen, was brauchen sie, würden wir nicht Klassenräume wählen. Ich weiß, was du meinst. Du meinst diese positiven Dynamiken, die da entstehen, die einem so viel Freude machen. Aber die gibt es auch in anderen Raumkonzepten. Das ist einfach nur, die Kinder gehen jetzt in den Raum, in den sie gerne gehen möchten und genau dort passiert das auch. Also das geht nicht weg, ganz im Gegenteil. Die Momente sind viel häufiger. Gleichzeitig sind diese negativen Dynamiken, die Klassen mit sich haben, Gruppenbildung, Mobbing und so weiter, die verschwinden in veränderten Raumkonzepten. Ich will nicht zu weit ausholen und ich will auch nicht per se Klassen verteufeln, aber wenn wir uns das Konzept der Klasse angucken, glaube ich, gibt es mehr Argumente, die dagegen sprechen als dafür. Und vertrau mir, in anderen Lernkonstrukten kann man auch sehr, sehr viel Spaß haben, sein Leben genießen und ich korrigiere auch nicht gerne.
Wie viel korrigierst du dann? Sehr viel wahrscheinlich, oder? Weil das ist ja dann auch ein wichtiger Teil trotzdem.
Ja, aber eigentlich, also gefühlt weniger, realistisch aber etwa gleich viel wie vorher. Es ist einfach ein bisschen anders. Wir schreiben viel mehr Tests, aber viel kleiner. Sie kommen nicht auf einmal. Also du kennst wahrscheinlich dieses Gefühl, 27 Tests auf einmal, so über eine Stunde geschrieben, auf deinem Schreibtisch. Das ist die Hölle. Bei uns ist es so, da kommen jeden Tag 5, 6. Und was ich mache ist, ich bleibe nach der Schule da, ich korrigiere die und ich lasse die in der Schule. Und ich sage dir jetzt etwas, und das ist, finde ich, ein Luxus, weil das in Schule nicht üblich ist. Bei uns findet alles in der Schule statt. Das heißt, ich bleibe am Ende nochmal ein Stündchen länger, ich mache die Arbeit und ich lasse alles dort. Das hat dazu geführt, dass ich am Wochenende immer frei habe. Ich arbeite nicht mehr am Wochenende, ich habe sogar mein Büro zu Hause aufgelöst. Also das ist, was meine eigene Berufszufriedenheit angeht, ist die Umstellung dieses Konzeptes wirklich ein Segen. Da gibt es auch noch eine zweite Sache, und das erklärt es vielleicht nochmal besser, warum ich so entlastet bin mit der Arbeit zu Hause. Wir bereiten den Unterricht nicht mehr individuell vor. Also du kennst es wahrscheinlich so, dass du deinen Unterricht vorbereitest, den du unterrichtest. Weißt du, es gibt so ein Gedankenspiel, das gefällt mir immer sehr gut. Welches Fach unterrichtest du?
Luxemburgisch.
Luxemburgisch. Wie viele Lehrkräfte in Luxemburg unterrichten Luxemburgisch?
Ja, was nicht meinst so viele, du? Das ist ein Problem, weil es gibt das Fach noch nicht so lange. Okay. So 20, zwischen 20
das
und 25.
Das ist wirklich wenig, ja, für genau. Mein Beispiel. Sagen wir mal, wir nehmen Mathe. Ich stelle mir gerade vor, eine Mathe-Lehrkraft erstellt gerade ein Arbeitsblatt in Bruchrechnung. Dann, wenn ich sowas machen würde, würde ich mir vorstellen, wie viele 100.000 Mathe-Lehrer auf dieser Welt werden wahrscheinlich gerade genau dasselbe tun wie ich. Also es ist irgendwo gefühlt eine verschwendete Ressource. Absolut. Was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir bereiten Unterricht nicht mehr jeder selbst vor, sondern wir arbeiten mit Lernplänen, die Lehrerinnen unabhängig funktionieren. Also die sind so, dass Kinder selbstständig daran arbeiten können. Dinge, die ich nochmal im Unterricht erklären würde, nehme ich auf Video auf und packe sie in den Lernplan rein. Und dann mache ich das so gut, dass die Kolleginnen im nächsten Jahr, die dann die gleiche Stufe unterrichten, das einfach übernehmen können. Und das haben wir jetzt 4 Jahre lang gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt gesagt haben, naja, die Kolleginnen, die in eine Klasse gehen, wo alles vorbereitet ist, die unterstützen uns dann im führenden Jahrgang, wo noch etwas entwickelt werden muss. Heißt für mich, ich musste dieses Jahr in Englisch 2 Themen vorbereiten, das habe ich an 5 Tagen gemacht in den Ferien und habe das Schuljahr begonnen und alles war vorbereitet. Das heißt, ich habe keine Unterrichtsvorbereitung mehr. Ich habe keine Klausuren mehr, weil das mache ich an dem Tag schnell weg. Das bedeutet, ich bleibe in der Schule etwas länger und dafür habe ich danach Feierabend. Und ich würde nicht tauschen.
Jetzt hast du einen luxemburgischen Lehrer überzeugt, also einen Lehrer in Luxemburg vom Konzept überzeugt. Nein, so einfach ist es nicht. Ein Kritikpunkt, dann kommen wir zum Sport. Ich sehe wieder zurück. Ein Kritikpunkt ist ja auch, dass dann vielleicht das Lernen von sozialen Kompetenzen vielleicht zurückgestellt wird, wenn man eher alleine lernt. Was sagst du da? Wie lernt ihr trotzdem, dass die Schüler, du sagst, es gibt kein Mobbing mehr, aber sie müssen ja trotzdem soziale Kompetenzen bekommen. Es gibt, glaube ich, dann auch Gruppen irgendwie, oder Projekte, dass man trotzdem auch soziales Lernen irgendwie hat, ne?
Natürlich. Also ich glaube, das könnte ein Missverständnis sein, dass individualisierte Lernkonzepte bedeuten, man lernt alleine. Also man lernt nicht alleine. Ich glaube auch nicht, dass alleine Lernen die Idee von, also das führt nicht zu komplexem Lernen. Lernen geht immer nur kollaborativ in Gruppen. Ich glaube, was wir schon tun ist, wir helfen Kindern im ersten Schritt sozusagen, die Hinwendung zur Sache. Also man muss schon in der Lage sein, auch mal alleine einen Text zu lesen. Sonst kommt man nicht weit, also auch in Gruppenarbeiten nicht. Aber sobald das geschafft ist, also das Kinder schaffen, von sich aus sich an der Sache zuzuwenden, arbeiten wir ganz stark mit Projekten, mit Gruppen. Also dass die auch, aber echte Projekte, also nicht so etwas wie, ich gebe dir alles vor, male ein Plakat, sondern über Wochen recherchiere, erarbeite mit Meilensteinen, melde mir zurück, geh mit mir in einen Dialog, wir machen Feedback-Schleifen und am Ende steht ein großes, sinnhaftes Produkt. Heißt, ich glaube, das gemeinsame Lernen ist die Antwort schlechthin. Und Kinder sollen auf gar keinen Fall allein lernen. Aber das individuelle Fördern und auch mal das allein Lernen ist natürlich ein Teil des Ganzen und nicht komplett wegzulassen.
In Luxemburg ist ein großes Thema der Sprachenunterricht, weil es eben hier einfach wirklich wichtig für uns ist, dass wir viele Sprachen lernen. Wie geht ihr damit um? Weil man ja trotzdem viel alleine lernen, trotzdem, auch wenn ihr in Gruppe lernt. Und hier die Idee ist, weil ich ja auch luxemburgisch Lehrerin bin und vor allem Fremdsprache unterrichte, irgendwie fehlt mir das, dass ich sage, die Schüler, die reden viel, die wenden die Sprache an, sind viel in Kontakt mit der Sprache, sie hören die Sprache viel. Wie lernt ihr die Sprachen?
Also erstmal ist wichtig, also Kinder lernen bei uns prinzipiell nicht viel alleine. Die entscheiden selbst, ob sie alleine lernen.
Okay.
Und die meisten lernen phasenweise mal alleine, aber meistens eher nicht alleine. Also das muss ich erstmal entkräften. Und was Sprachen angeht, ich sage erstmal, wie wir es machen, und dann sage ich, warum mir das Land Luxemburg da manchmal einen Knoten in den Kopf macht, wenn ich darüber nachdenke.
Nicht dir allein.
Nicht nur mir sicherlich. Sprache geht über Sprechen. Und ich bin Englischlehrer und ich bin absolut überzeugt davon und auch so ausgebildet, dass wir Sprache sprechen müssen. Ich halte wenig, und das habe ich noch nie gelernt, ich halte wenig von Grammatikunterricht, ich halte es für vollkommen überschätzt, weil man nicht über Grammatik analytisch Sprache lernt, sondern man lernt es, indem man es anwendet. Ich möchte aber mal zum Beispiel auf Studien hinweisen, da wurde in Deutschland untersucht, wie viele Kinder, die 5 Stunden Englisch pro Woche haben, effektiv Englisch reden. Und es kam raus, etwa 1 Minute und 20 Sekunden. Ich glaube, dass Konzepte wie unsere sehr viel mehr reden hervorbringen als ein klassischer Sprachenunterricht. Man hat oft das Gefühl, ja, in einer Gruppe und die Lehrkraft steht vorne und redet, da würde viel geredet werden. Effektiv wird eben nicht viel geredet. Und was wir machen, ist, wir arbeiten einfach mit anderen Methoden. Zum Beispiel müssen bei mir die Schülerinnen und Schüler permanent Videos aufnehmen, mit Monologen, Dialogen, Rollenspielen, Podcasts, Filme, wie auch immer, wo sie permanent Sprache produzieren. Sie müssen sprechen, sprechen, sprechen. Und natürlich haben wir auch Language Courses, also Sprachkurse, wo sie mit mir Englisch sprechen. Heißt, wir versuchen eher, den Anteil an Sprachproduktion zu erhöhen, aber wir sind nicht unbedingt immer dabei. Also das ist einfach nur ein Kniff. Das ist eher so asynchron, Flip-Classroom-mäßig. Die Kinder sprechen viel, aber ich stehe nicht immer daneben. Und was Luxemburg angeht, muss ich sagen, auf der einen Seite, ich bewundere euch und euer Land und eure Sprachenvielfalt. Das ist fabelhaft, luxemburgisch, französisch, deutsch, englisch, alles Mögliche zu hören.
Aber
ich bin beeindruckt von den sprachlichen Fähigkeiten, die ihr habt. Und gleichzeitig sehe ich die Problematik, die es mit sich gibt. Ich bin tatsächlich inzwischen ganz gut eingelesen, was die Studienlage angeht zum luxemburgischen Bildungssystem. Und ihr habt ein systemisches Problem, was sich überall immer wieder niederschlägt. Nämlich, dass die Muttersprache der Kinder nicht unbedingt die Sprache ist, in der sie unterrichtet werden. Und dass sprachliche Hürden Lernen verhindern. Absolut. Das halte ich für hochproblematisch. Ja. Und ich glaube, das muss ich ehrlich sagen, es gibt nicht die richtig gute Lösung, die eine Schule. da finden kann. Also es lässt sich auf Schulebene nicht lösen. Auch das Sportlycée wird keine Lösung finden, die das systemische Problem des luxemburgischen Bildungssystems aufhebt. Aber man kann Dinge tun. Und Dinge tun heißt zum Beispiel, wirklich systematisch die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler fördern, differenziert, im eigenen Tempo, begleitend zum Fachunterricht, einfach um sie so gut es geht, sozusagen darauf vorzubereiten. Und das andere ist, und da ist manchmal, ich sag's mal vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen ziviler Ungehorsam gefragt. Ich denke, es gibt normative Vorgaben, was ein Kind oder eine Schülerin in Luxemburg können muss, in einer Sprache. Wenn wir als Lehrkräfte aber Tag für Tag sehen, dass dieser Anspruch unrealistisch ist und die Kinder dem nicht gerecht werden und permanent scheitern, dann müsste man vielleicht darüber nachdenken, ob man diesen Anspruch weniger ernst nimmt. Denn wenn wir sagen, nein, das ist die Vorgabe des Landes und das machen wir so eins zu eins, dann tun wir weder uns noch den Kindern noch unserem Land irgendeinen Gefallen. Also da gehört es auch mal, jegliche pädagogische Freiheit, die man hat, zu nutzen, um im bestmöglichen Sinne der Kinder zu handeln.
Das ist ein sehr komplexes Thema mit den Sprachen, aber jetzt kommen wir zurück zum Sportlycée. Du bist hier, weil du das Sportlycée begleitest, weil das Sportlycée eben auch das Konzept des selbstgestörten Lernens teilweise übernehmen will. Also es ist wichtig zu sagen, dass die Schule nicht jetzt ganz umgestellt wird, wie das bei dir in der Schule ist, aber man will irgendwie ein Hybridmodell machen. Du, glaube ich, hast schon ein bisschen Einblick bekommen, wie das aussehen soll oder was die Ideen sind, was wir das Sportlycée genau machen.
Also zunächst einmal finde ich, ist das Sportlycée als Schule ein unglaublich spannendes Konstrukt, weil es zwei Dinge verbindet, die ich sehr reizvoll finde. Auf der einen Seite natürlich Schule, das ist mein Beruf als Lehrer, auf der anderen Seite Sport. Und das finde ich fabelhaft, diese Kombination. Und es eröffnet ganz, ganz tolle Chancen. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz spannende Schülerinnen und Schüler anzieht, die natürlich über den Sport eine bestimmte Haltung, Einstellung, Mindset haben. Also total aufregend erstmal. Und ich finde, und das muss ich schon auch sagen, dass das Sportlycée ganz ohne mich schon total gute Ideen hatte und sie ziemlich beeindruckend umgesetzt hat. Mit der Lehrerstufe, das war ein Pilotprojekt, was jetzt über, ich glaube, 3 Jahre lief. Und ich habe das gesehen, das wurde mir gezeigt, als ich gefragt wurde, ob ich die Schule begleiten will. Und ich war sehr angetan.
Also es ist ein Raum, wo die Schüler eben lernen können, ne? Also
genau,
nur für die Zuhörer, die das noch nicht kennen.
Genau, die Lehrerstufe ist ein Raum, in dem Schülerinnen und Schüler selbstständig an Aufgaben arbeiten in verschiedenen Fächern. Und die Schule hat sich da schon auf den Weg gemacht und hat letztlich das umgesetzt, was Bildungsforschung uns schon seit langem sagt. Also da muss man auch mal so ein Stück weit auch hier den Zuhörern und Zuhörern die Angst nehmen. Also wenn wir über selbstorganisiertes Lernen reden, dann ist das nicht aus einem Gefühl heraus. Es ist die empirische Bildungsforschung ist vollkommen eindeutig. Die Forschung zu den 21st Century Skills ist vollkommen eindeutig. Wir müssen das machen, um Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn wir es nicht tun, dann werden die Menschen, die wir aus unserer Schule entlassen, einfach nicht auf ihr Leben vorbereitet. Heißt, es ist kein Versuch, es ist einfach die konsequente Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis. Und das hat das Sportlycée im ersten Schritt sehr, sehr spannend gemacht. Sie haben schon viele Erfahrungen gesammelt. Und die gilt es jetzt ein Stück weit zu bündeln, zu lernen, was war gut, was hat aber auch nicht so gut funktioniert, um daraus dann sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Und da möchte ich nochmal unmissverständlich betonen. Also wir entlassen unsere Kinder in eine Zukunft, die wir nicht kennen und die ganz anders funktioniert als unsere Vergangenheit. Wenn wir da nicht Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein fördern, dann werden wir die Quittung dafür bekommen. Und ich glaube, da ist das Sportlycée auf einem super Weg und hat auf jeden Fall die Ressourcen, auch ganz tolle Menschen, das umzusetzen.
Also die Idee ist, dass man dann eben die Klasse nicht ganz abschafft, dass man eine gewisse Stundenzahl von dem traditionellen Unterricht beibehält und dann danach eben sagt, okay, so viele Stunden haben wir jetzt zusammen in der Klasse gemacht und danach wird eben dann selbstständig gelernt. Was hältst du davon?
Also ich schmunzle das erstmal, weil du jetzt eine Idee formulierst, wo ich sagen würde, es kann gar keine Idee geben, die Schule hat sie ja noch nicht entwickelt. Ich glaube, es gibt Menschen im Sportlycée, die eine Idee haben. Das Spannende an so einem Entwicklungsprozess, und das ist ja auch mein Job, Schulen zu begleiten, ist, letztlich werden die 80 Menschen, die dort arbeiten, gemeinsam entscheiden müssen, was ist das Beste für unsere Schülerin an unserem Standort. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was da rauskommen wird. Vielleicht ist es gar nicht selbstorganisiertes Lernen. Vielleicht finden die eine ganz andere Idee, einen ganz anderen Zugang zu lernen, den ich vielleicht noch nicht kenne. Und ich glaube, das ist das Schöne daran. Wir haben dort 80 Menschen, die, auch wenn sie manchmal unterschiedlicher Meinung sind, dasselbe wollen, nämlich ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich vorbereiten auf das, was kommt. Deswegen würde ich sagen, du sagst, das könnte eine Idee sein. Ich sage, vielleicht kommt es aber auch ganz, ganz anders. Wer weiß.
Ich war schon ein bisschen zu weit in den Gedanken. Aber das finde ich an sich ein schönes Schlusswort, dass man sagt, der Sportlichsee arbeitet an einer Idee oder die Menschen im Sportlichsee arbeiten an den Ideen. Sie wollen ein neues Konzept auch umsetzen. Sie wollen sich weiterentwickeln. Aber man weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Aber es wird schon irgendwas passieren, weil man sich bewusst ist, dass man den Schülern nicht gerecht wird. Allgemein, aber auch, weil im Sport ist einfach Schüler sind, die durch den Sport einfach nicht in der Schule sind. Und da muss man ja auch dann reagieren. Ne? Das lässt einem fast keine Wahl. Ne?
Genau, das sind diese zwei Dimensionen. Das eine ist, das ist, glaube ich, sehr einfach greifbar, wenn Schülerinnen und Schüler permanent auf Wettkämpfen zu Wettkämpfen fliegen, fahren, nicht da sind, braucht es einfach ein Schulsystem, was flexibler ist. Also was sozusagen letztlich den Lernenden das Lernen im eigenen Tempo ermöglicht oder das Lernen von überall ermöglicht. Da gibt es auch unterschiedliche Ideen und Ansätze. Das ist klar. Und das andere, das sind die gesellschaftlichen Veränderungen, denen sich auch das Sportlichsee und das kleine, schöne Land Luxemburg nicht entziehen kann. Die Welt verändert sich ganz stark greifbar, das ist belegbar. Unsere Jugend verändert sich, unsere Kultur hat sich verändert. Wir leben in einer Kultur der Digitalität, so heißt es im Diskurs. Und wir müssen uns diesen Herausforderungen einfach stellen und Schule so weiterentwickeln, dass es Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit findet. Denn, und das bitte, machen Sie es klar, alle, die auch hier heute zuhören, es ist doch erstaunlich, dass die Schule, die meine Kinder besuchen, genauso aussieht wie die Schule, die ich besucht habe und meine Eltern und meine Großeltern. Also wir können doch ein System nicht 100 Jahre lang nicht verändern und ernsthaft glauben, dass immer noch das Richtige ist für die Herausforderungen unserer Zeit. Ich glaube, da sind wir uns zum Glück inzwischen alle einig, dass Schule, sagen wir mal, etwas verstaubt ist und ein Update benötigt.
Murat, ich könnte noch Stunden mit dir, glaube ich, diskutieren, aber ich glaube, dann wäre ich fast so in einer Sinnkrise irgendwie. Dann würde ich dann in eine Schule vielleicht wechseln. Vielen Dank für diese interessanten Gedankenanstöße und dann sind wir gespannt, was an meinem Sportlichsee im Endeffekt rauskommt. Du wirst ja noch, glaube ich, begleiten. Ne?
Ja, werde ich. Auch vielen Dank und bis bald hoffentlich.
Bis bald dann, vielleicht mit ein paar Wörtern auf Luxemburgisch, wer weiß. Dankeschön.
Gerne.
Sportlichsee, der Podcast. Also an Zusammenarbeit beim Sportlichsee am Hype abgeholt gehen.